Ja, in der aktuellen Predigserie haben wir gesehen, was wir für einen grossen Reichtum haben, wenn wir ein Kind von Gott sind. Wir haben uns in den letzten drei Sündigen angeschaut, auf unterschiedliche Ebenen und Art und Weise. Zum Beispiel ist es so, dass wenn wir an Jesus glauben, dass wir einen Geist von der Kraft bekommen haben, sagt die Bibel. Oder auch, dass wir durch Jesus Botschafter von Gott sind in dieser Welt. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, was das für eine höhere Position ist. Botschafter von Gott in dieser Welt. Und dazu haben wir auch gesehen, dass wir eine Freiheit ausleben können, ohne Zwang, die es in dieser Welt gibt. Du musst schön sein, du musst leistungsfähig sein, was denken die anderen über dich? Und wir haben gesehen, Gott zeigt uns, wie wir einen guten Weg sehen und auch gehen können. Ohne Stolz, quasi, ich bin ihn halt, aber auch nicht mit Minderwert. Ich bin ja sowieso niemand. So einen guten Weg halt. Also durch Christus liegt unerhört viel Reichtum parat, wo wir ausleben können. Und irgendwie kann man sich ja gleich auch fragen, wenn wir jetzt das alles, was wir gesehen haben, die letzten drei Sündigen, kann man übrigens nachlassen auf der Homepage, wenn man das verpasst hat, dann kann man sich fragen, warum können wir Christen das nicht noch viel mehr ausleben, der Reichtum? Wenn das so viel Gutes ist, warum können wir das nicht noch mehr? Irgendwie habe ich gedacht, das ist wie wenn ein Obdachloser von einem gutmütigen Hotelier so weggeholt wird von der Mülltonne und eingeladen wird an einem reich gedeckten Bankett teilzunehmen und der Obdachlose kann jetzt jeden Tag kommen und kann einfach gratis essen. Und dann dreht der Hotelier sich kurz weg und wenn er zurückschaut, ist der Obdachlose weg und er geht noch suchen und findet ihn bei der Mülltonne. Weil er nichts anderes kennt. Und irgendwie frage ich mich, ist es ein bisschen krass, ob wir Christen uns doch manchmal in gewissem Sinne ähnlich verhalten, angesichts von dem Reichtum, wo uns da offenbart wird und angeboten wird in Christus und dem, wo wir ihn effektiv auch nehmen und leben. Ich glaube, einer der Schlüssel, dass wir Gottes Reichtum noch mehr ausleben können, das sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind zentral, sind enorm, aber auch umkämpft. Also Gedanken, die lenken uns. Und jetzt kommen wir zum Predigtext. Es steht im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 folgendes. Es heißt da, natürlich sind wir auch nur Menschen. Aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Das Neue Testament sagt uns, dass wir als Christen einen ganz mächtigen geistlichen Feind haben. Das ist vielleicht ein bisschen speziell, wenn man das so sagt. Aber das ist das Bekenntnis der Bibel, nämlich ein Feind namens Satan. Und die Bibel zeigt uns, dass das ein gefallener Engel ist. Und dass der gefallene Engel Nachfolger hat, auch weitere unzählige aufgefallene Engel. Man sagt dem auch Dämonen. Und der Widersacher, der Satan, hat ein Ziel. Er will uns Menschen kaputt machen. Möglichst, dass wir am Boden nachkriechen. Und dabei zielt er auf unsere Gedanken. Jetzt, die Gedanken von uns Menschen sind vergleichbar mit der Software von einem Computer. Oder die Software steuert das Ganze. Ohne Software ist alles hohl. Passiert nichts. Und so will Satan unsere Gedanken manipulieren, damit er uns steuern kann. Und darum sagt der Paulus auch im Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes. Also die Schlacht um unsere Gedanken, das geht nicht irgendwie Mensch gegen Mensch. Und das wird nicht auf der menschlichen Ebene ausgetragen. Man kann die Schlacht nicht gewinnen mit Muskelkraft oder mit menschlicher Intelligenz. Unsere Waffen müssen göttlich vollmächtig sein, wenn wir da gewinnen. Und es hilft durchaus auch, wenn man den Widersacher ein bisschen kennt und auch seine Strategien. Übrigens, da geht es ja nächsten Sonntag dann noch weiter in die Tiefe. Es ist darum mega spannend, wenn man dabei sein kann. Und der Text, der spricht die zentralen und umkämpften Punkte an, nämlich unsere Gedanken, Gedankengebäude und Bollwerk. Wir lesen mit ihnen, also der göttlichen Waffe, zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk. Und in dem Fall sind jetzt so mit diesen Bollwerken sind negative Gedanken, Muster gemeint, die unsere Lebensführung und unsere Gefühle bestimmen. Und zwar weg von der Freiheit, weg vom Reichtum in Christus. Sie führen quasi den Obdachlosen weg vom Festbankett hin zu den Mülltonnen. Und solche Bollwerke, die werden entweder in unsere Köpfe eingebrannt durch ständige Wiederholung oder aber auch durch traumatische Erlebnisse, wie zum Beispiel ein Autounfall. Das kann mega traumatisch sein oder ein Überfall oder eine schwere Krankheit oder jemand stirbt, was uns ganz wichtig ist. Oder aber eben auch Sätze, die man immer wieder hört, du bist unwichtig, du bist dumm, du bist ich weiss nicht was. Und mit der Zeit brennt sich das in die Festplatte ein und es lässt sich fast nicht mehr auslöschen. Und dann gibt es so ein Bollwerk. Was ich auch möchte sagen, nicht hinter jedem schlechten Gedanken steht der Widersacher, der Satan. Also er kann nicht, also und auch jedes Bollwerk, nicht alles ist von ihm, man kann nicht alles auf ihn schieben. Das schon nicht. Aber auf jeden Fall will er alle negativen Gedanken und Gedankengebäude brauchen, dass er uns in die falsche Richtung lenken kann. Und da ist auch das Stichwort Versuchung natürlich auch das Thema. Und Versuchung, das ist eigentlich, also ich tue es mal definieren, dass das Wesen von allen Versuchungen ist die Einladung, unabhängig von Gott zu leben und seine Bedürfnisse in sich selber zu stillen oder in der Welt. Der Welt, wo er ohne Gott lebt. Also sag's nochmal. Das Wesen von aller Versuchung ist die Einladung, ohne Gott zu leben, unabhängig und die eigenen Bedürfnisse in sich selber zu stillen oder in dem, was die Welt uns bietet. Und Versuchungen laufen immer über Gedanken. Das ist eigentlich immer so. Und jetzt ist es ein bisschen blöd, weil der Satan, der kennt unsere Schwachstellen. Der hat uns jahrelang, jeder von uns, können beobachten, und der greift uns nicht dort an, wo wir stark sind, sondern dort, wo wir schwach sind, wo wir verwundbar sind. Und ich kann nicht genug betonen, er nimmt Einfluss auf unsere Gedanken. Mindestens probiert er das. Und das sehen wir auch in der Bibel. Zum Beispiel steht im 2. Korinther 4, Vers 4, also dort redet der Paulus von den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, das ist übrigens der Satan, im Neuen Testament bezeichnet so Satan, das Denken verdunkelt hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Also da sehen wir jetzt in dieser Bibelstelle, der Widersacher will probieren, das Denken der Menschen wie zu verfinstern, dass man das helle Licht vom Evangelium wie nicht mehr wahrnimmt oder nicht kann erkennen. Oder dann ein anderes Beispiel, ist ziemlich ein bekanntes Beispiel im 2. Korinther 11, Vers 3. Da sagt der Paulus, ich fürchte nur, dass es euch wie Eva geht, die damals durch die Falschheit der Schlange verführt wurde. Genauso könnten eure Gedanken, sind wir bei den Gedanken, von der aufrichtigen Hingabe an Christus abkommen. Also wir sehen, der Widersacher, der will irgendwie Einfluss nehmen auf unsere Gedanken. Und ich denke, es ist wirklich gut, wenn wir uns alle angesprochen fühlen. Niemand ist ausgenommen. Niemand ist ausgenommen. Nicht einmal Pastoren. Oh weh, nicht einmal die. Und dann als letztes Beispiel, und da geht es um Vergebung, geht um Schuld in der Gemeinde, in dem Zusammenhang. Und da lesen wir, denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben habe, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, auf dass wir nicht überlistet werden vom Satan. Denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Also die Stelle, die zeigt, wo in der Gemeinde Unversöhnlichkeit da ist, wo man Verletzungen hat und es nicht angeht, da öffnen wir auch eine Widersacher Tür und Tor, dass er unsere Gedanken durcheinander bringen kann. Dass er uns kann überlisten, heisst es sogar, überlisten. Und ich glaube, dass wir uns so auch ein Stückchen von Jesus unbewusst entfernen und dem Widersacher auch Zugriff auf unser Denken geben, dass er ein Durcheinander verursachen kann. Und dann sind wir vielleicht in einem gewissen Punkt der festen Überzeugung, das ist Realität. Und effektiv ist es nicht Realität. Man hat vielleicht etwas falsch verstanden. Oder irgendwie ist es einfach nicht so. Und wir verstehen dann gewisse Sachen falsch und merken es nicht einmal. Vielleicht sind wir entsetzt über Menschen und reden dann über das mit anderen und das Durcheinander breitet sich dann noch weiter aus. Und so nimmt die Gemeinde auch Schaden. Aber die Stelle sagt Vergebung. Oder wenn man auch daran anfängt zu arbeiten, es geht ja vielleicht ein Moment, bis man vergeben kann, aber mindestens man geht daran an, das schützt uns und das schützt die Gemeinde, dass wir nicht überlistet werden von solchen Sachen. Und wenn man von den Gedanken redet, ist es ja besonders hinterhältig, dass der Widersacher auch probiert, uns die falschen Gedanken einzugeben und dann täuscht vor, dass das die eigenen Gedanken sind. Also ich denke, immer wenn wir etwas denken, dann ist ja das klar, das gehört zu uns. Wenn jemand etwas zu mir redet, dann weiss ich, das ist außerhalb von mir, aber Gedanken sind da innen. Und das ist besonders heikel, weil dann merkt man oft gar nicht, dass etwas von außen kommt und nicht aus mir aus entstammt. Der König David, der hat das als Beispiel erlebt im Alten Testament. Da heisst es, und Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Also Satan hat David reizen, dass er sein Heer zählt, damit er stolz wird auf dieser grossen Heereskraft und sich nicht auf Gott stützt, sondern eben auf seine Soldaten. Und wie hat das Satan gemacht? Ist er mal vorbeigegangen, hat angeklopft, du David, es wäre mal Zeit fürs Herzählen. Das hat er natürlich nicht gemacht, weil der David ist ein gläubiger Mann war, der hat niemals auf den Satan gehört. Das hat er über seine Gedanken gemacht. Das Ganze ist darum so schwierig, weil wir meinen, das sind unsere Ideen. Und das ist die primäre Art von seiner Versuchung gegenüber uns. Satan will jetzt uns aber nicht nur der einzelne Gedanken auf eine falsche Spur bringen, sondern am liebsten will er so Bollwerke in unsere Köpfe eindrücken, dass wir festgehalten werden. Dass unser Handeln, unser Fühlen in bestimmten falschen Bahnen fixiert werden. Aber wie entstehen solche Bollwerke? Wie entsteht das? Wie wir gesehen haben, einige Bollwerke entstehen durch dramatische Erlebnisse. Aber wahrscheinlich die meisten entstehen so durch jahrelange Denk- und Reaktionsmuster. Es geht um die Abfolge. In allermeisten Fällen zuerst kommen Daten. Aus den Daten werden Gewohnheiten. Aus den Gewohnheiten werden Bollwerke. Es fängt also auch ganz einfach an, unter Umständen, am Anfang, wir werden versucht, gedanklich ein Bedürfnis außerhalb von Gott zu stillen. Und wenn wir dieser Versuchung nachgeben, dann führt das zu einer falschen Tat, falsches Verhalten. Wenn man jetzt so ein falsches Verhalten eine gewisse Zeit lang ausübt, Verhaltensforscher reden so vor 6 Wochen, dann wird aus einer Tat wird eine Gewohnheit. Gewohnheit, oder dann machst du automatisch, das überlegst du gar nicht mehr. Gewohnheit ist noch kein Bollwerk, das könnte noch leichter ausgemerzt werden. Das Heikle ist nicht einfach, du machst ohne gross überlegen. Und es gibt übrigens auch gute Gewohnheiten, das ist ja absolut so. Aber wenn man dann eine negative Gewohnheit eine gewisse Zeit ausübt, dann wird es mit der Zeit ein Bollwerk. Und hat sich so ein gedankliches Bollwerk mal in unser Hirn eingraviert, dann kannst du dich fast nicht mehr anders verhalten. Selbst wenn du es möchtest, es ist dann drin, es geht wie fast nicht mehr. Und das Problem an diesen Bollwerken, die wir jetzt davon reden, ist, dass sie Gottes gutem Plan mit uns entgegenstehen. Sie verhindern, dass wir in der neuen Identität, wo Jesus Christus uns als Kind Gottes gegeben hat, können befreit leben. Und jetzt mal so ein bisschen über die Bollwerke. Beispielsweise will Gott, dass wir uns gegenseitig ertragen. Das ist eigentlich noch wichtig. In einer Gemeinde sind wir nicht Leute zusammen, die alle blitzblank alles super machen. Wir sind zusammengewürfelt. Und die Bibel sagt in Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander. Sogar in Kolosse hat es das müssen. Albis Rieden müssen wir das auch. Manchmal, oder? Nicht immer. Manchmal müssen wir uns einfach ertragen. In der Familie ist es genau das Gleiche. In der Freundschaft ist es auch zum Teil so. Und das heisst, wir sollen das ertragen. Und wenn jetzt wir ständig uns nerven über andere oder das Gefühl haben, hey, ich muss doch dem jetzt das sagen, dass der da irgendwie sich anders verhalten muss, Und wie krampfhaft oder zwanghaft das so leben müssen, dann haben wir irgendwo auch wahrscheinlich das Bollwerk, das uns im Weg steht. Also nicht, dass wir es einem alten Land etwas sagen dürfen, das meine ich ja gar nicht. Aber wenn es so ein bisschen zwanghaft ist. Oder ein weiteres Bollwerk, wenn wir relativ rasch aggressiv oder stark argumentativ vorgehen, schliesslich haben wir ja Recht, dann kann das auch an einer eingefleischten, Fleisch- und Blut übergangene Reaktionsweise halten und eine tiefe Prägung durch ein gottloses Bollwerk. So musst du gerade irgendwie. Oder ein Minderwertigkeitsgefühl sind ein Bollwerk. Gottes Gedanken weisen uns als Kind vom lebendigen Gott aus. Wie man es gesagt hat, mega hohe Identität. Und wenn ich jetzt vor anderen Leuten immer zurückweiche, mich abtune, dann kann das sein, oder dann ist es wahrscheinlich schon so, dass ein Minderwert da ist, der auf so einem Bollwerk basiert. Andere Menschen, die haben irgendwie so ein bisschen das Verlangen, immer ein bisschen Kontrolle zu haben. Über die Situation, über andere Menschen. Und das ist durchaus einen guten Zusammenhang, man meint es gut. Aber man will immer ein bisschen Kontrolle haben, man muss das Problem selber lösen. Und anderen will man dann ein bisschen helfen, das musst du doch mal und so. Und das kann durchaus auch gut gemeint sein, mit einem geistlichen Anstrich, so fromm. Aber trotzdem, ein Kontrollmuster, das ist auch ein Bollwerk, das uns dann beherrscht. Oder Magersucht, Esssucht. Es gibt, oft sind ja Frauen da betroffen, gibt Frauen, stehen vor dem Spiegel, wiegen 45 Kilo und sind der tiefsten Überzeugung, ich bin dick. Und das ist, sie sind Opfer von negativen Denkmustern über sich, die alle Aktivitäten bezüglich Körper und Essverhalten dann steuern. Also die Software ist falsch programmiert. Rundum merken die Leute, hey, das stimmt hin und vorne, aber bei ihr ist es falsch programmiert und sie kann nicht anders. Das Bollwerk. Alle von uns nicht kontrollierbaren negativen Gedanken, Verhaltensweisen entstammen an einem Bollwerk. Und meine Frage, die ich an euch habe, ist, nehmt mal die Frage mit. Gibt es solche Bollwerk in deinem Leben? Und wenn ich die Frage stelle, ist mir bewusst, dass es extrem schwierig ist, das überhaupt zu merken. Weil das ist ein Teil von uns. Das ist etwas, was sich wahrscheinlich, entweder ist das ein Schutzmechanismus durch ein Trauma, oder es ist etwas, was sich über Jahre raus in uns hineingefressen hat. Und das ist ein Teil von uns. Das merkt man gar nicht so schnell. Ich komme dann nachher noch darauf zurück. Aber wie können wir den Kampf gegen so Bollwerk gewinnen? Im Predigttext heisst es über die mächtige Waffe von Gott Folgendes. Sie sind geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Also mal gute Nachricht. Es gibt eine Möglichkeit gegen die Bollwerk. Und dann heisst es weiter, wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Also die Bollwerke, die müssen zerstört werden, dass wir befreit leben können als Kind Gottes in dieser neuen Identität. Solange die Bollwerke da sind, können wir es nicht ausleben. Es geht nicht, es geht einfach nicht. Und jetzt, wie können wir das machen? Wie können wir die zerstören? Das erste Mal ist eine Voraussetzung, wir müssen ein Vertrauensverhältnis haben zu Jesus Christus. Also wir müssen den Jesus angenommen haben, wir müssen uns umgedreht haben mit unserem Leben auf Jesus her. So eine Grundsatzumkehr zu Jesus. Also wir können sagen, Jesus, das, was ich bis jetzt in meinem Leben kann, ich habe viel, viel nicht Gutes und ich darf dir das jetzt bringen. Bitte vergib mir das und komm du in mein Leben rein. Das ist wie der Startschuss, der Anfang. Und dann, dass wir anfangen, ihm immer mehr vertrauen und ihm die Leitung von unserem Leben übergeben. Weil wir wissen, er liebt mich wirklich. Er meint es wirklich gut mit mir. Er will mich in die Freiheit führen von dem, was mich jetzt hier bindet und niederdrückt. Das ist einmal die Voraussetzung. Und dann sagt der Text, wir sollen jeden Gedanken, wo sich Gottes Plan entgegenstellt, gefangen nehmen und Christus unterstellen. Das heisst also, wir müssen die Bollwerke in unserem Kopf erkennen und aufdecken. So negative Muster wahrnehmen Und das ist wie gesehen gar nicht immer so leicht. Im Gegenteil, es ist sogar schwer. Und es gibt tiefgläubige Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die so Bollwerk haben, aber es wie nicht merken. Und das ist überhaupt kein Vorwurf. Überhaupt nicht. Und darum mach dir doch Gedanken über dein Leben. Das wäre eigentlich so ein bisschen, und ich finde es mega toll, wenn man das den Punkt mindestens mitnehmen könnte von heute Morgen, uns Gedanken machen, hey Gott, habe ich so ein Bollwerk? Wo denn? Oder auch, dass man betet, Jesus, zeig du mir, hat es mir im Leben so ein Bollwerk? Und wenn das nicht da wäre, könnte ich noch viel mehr in der Freude und in der Freiheit leben. Oder frag deinen Ehepartner, wenn du geheiratet bist. Oder einen guten Freund, eine Freundin. Was denkst du von mir? In aller Liebe. Aber ich gebe dir auch ein paar Fragen, die du mitnehmen kannst und mal dir nachgehen, die dir vielleicht helfen könnten, so Bollwerk aufzuspüren. Die sind ja möglichst gut dann auch versteckt und tarnt. Zum Beispiel die Frage, wo bin ich unfrei und zwanghaft? Einerseits in Beziehungen, aber auch im Blick auf mich selber. Oder auch, welchen Menschen weiche ich aus? Und vielleicht auch noch warum. Oder auch, in welchen Situationen ist mir immer wieder unwohl? Das kann auch eine Hilfe sein. Eventuell ist da etwas drunter, wo man aufspüren kann und merken, hey, das hat etwas mit Tieferes zu tun. Darum ist mir immer wieder unwohl dann. Oder auch, was auch noch spannend ist, welche Art von Träumen hast du immer wieder? Weil Träume sind manchmal wie ein Blick in die Seele hinein, wo man etwas verarbeitet. Eben Seelisches, wo auch auf Bollwerk hinweisen. Zum Beispiel, wenn du Träume oft versagst oder andere enttäuschst, könnte das auch auf ein tief sitzendes Minderwertigkeitsgefühl hinweisen. Vielleicht. Also, Träume mal anschauen. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt der hinter jedem Traum geht, weiss ich, was ich sehe, aber es geht ja da auch ein bisschen um ein Muster, das sich immer wieder ein bisschen zeigt. Um die Schlacht um unsere Gedanken zu gewinnen, geht es darum, Lügen aufzudecken. Die Macht des Widersachers liegt nur in der Lüge, nur in dem. Und er ist der Erfinder der Lüge, hat Jesus gesagt. Satan sagt, der Erfinder der Lüge. Satan hat keine Macht über uns. Ausgenommen, wir geben ihm die Macht, indem wir falsche Gedanken nicht Christus unterstellen und so eben der Lüge auch Raum geben. Satans Hauptwaffe ist gegen uns die Lüge. Und darum ist unsere Hauptverteidigung gegen ihn die Wahrheit. Wenn wir Satans Lüge mit Gottes Wahrheit können aufdecken können, dann können wir seine Macht brechen. Und darum sagt Jesus auch in Johannes 8, Vers 32 zu seinen Jüngern, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist übrigens da gar nicht von Gefühl. Das ist interessant, oder? Das Gefühl wird euch frei machen oder so. Oder andere Menschen. Wahrheit. Und Wahrheit kommt aus der Bibel. Und darum ist der erste Teil auch von der geistlichen Waffenrüstung, die wir in Epheser 6 haben, das ist so eine, kann man da mal nachlesen, eine spannende Sache, dort wird als allererstes der Gurt von der Wahrheit genannt. Spannend, oder? Zuerst kommt die Wahrheit, weil sie so zentral ist im Blick, dass wir unsere eigene Identität leben können. Es geht also um eine Unterscheidung zwischen Lüge und Wahrheit, wobei die Bibel der Maßstab ist. Solche Bollwerke können dann entdeckt werden, wenn unser Denken erneuert wird. Wenn unser Denken erneuert wird, und das ist der zweite Punkt. Paulus sagt im Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Durch Veränderung von unserem Denken, das ist ein Prozess, nicht auf Knopfdruck. Das braucht eine Zeit. Aber ich glaube, Gott sieht ja unser Herz. Der will nicht, dass wir zack und dann muss alles gut sein. Er sieht unser Herz und wenn wir mehr und er sieht, hey, da ist ein guter Wille dahinter und ist auf einem Prozess, dann ist es, das ist super, ist schon mal gut. Und da steht also, wenn unser Denken mit Gottes Wahrheit gefüllt wird, dann werden wir immer mehr verändert in die neuen Menschen, wo wir schon sind, in Gottes Augen. Das finde ich toll, oder? Gott schaut uns so an in Christus, wir sind schon vollkommen. Wir sind schon fertig gemacht in Christus. Und er gibt uns jetzt aber die Chance, dass wir uns immer mehr auch in die Richtung entwickeln. Das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Das ist der Weg, was das Neue Testament uns vorgibt, im Losen auf Gottes Wort, zum Beispiel in den Predigten. Also ich hoffe jetzt mega, dass wir in der Predigt etwas mitnehmen können, was uns hilft, dass wir uns das Denken verändern können. Oder im Bibel lesen, oder im Austauschen, oder nachdenken über den Bibeltext. Aber auch in der Nachfolge, ganz persönlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, erleben wir eine persönliche Umwandlung. Und zwar eine Umwandlung, die von innen nach aussen. Also, wir müssen nicht zuerst etwas machen, und dann haben wir es schon, sondern es sollte vom Herz, das Herz sollte verändert werden, das Denken, das Herz, und dann kommt es nach aussen. Beschäftigung mit der Bibel ist also nicht einfach eine Christenpflicht, schließlich das müssen wir einfach, gehauen oder gestochen, ja, warum ist egal, aber Hauptsache du machst es. Sondern da geht es darum, dass in mir drin die Wahrheit immer stärker wird. So, Jesus und seine Gedanken sollen in mir stark werden. Und das hilft mir auch, die Lüge wahrzunehmen, die Lüge zu erkennen und sie können zu gefangen nehmen. Und darum sagt ja Kolosser 3,16 auch so ein spezielles Wort, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also man soll in dem Wort wohnen. Das heisst jetzt nicht 24 Stunden am Tag Bibel lesen, sondern das hat viel auch mit dem Nachdenken zu tun. Oder vielleicht einen Bibelvers mitnehmen in den Tag hinein. Ich meine, wenn man da am Arbeiten ist, dann läuft es, oder? Dann kannst du nicht die ganze Zeit an Jesus nachdenken, das weiss ich selber auch. Aber vielleicht mal zwischendurch. Mal kurz den Vers nochmal lesen, 9:30, ja, okay, ja, Jesus, ja. Oder dann irgendwie, dann bist du am Knorzen bei etwas und dann nimmst du Jesus drin rein. Jesus, du kannst mir helfen. Ich habe fast schon so manchmal, bin ich irgendwo am Knorzen gewesen, auch da oben, aber schon voran, und irgendwann kommt es mir in den Sinn, ja, könntest du schon mal noch Jesus fragen und helfen. Und fast jedes Mal ist gerade ein Unterschied. Also, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das hat auch mit Gewöhnung zu tun. Eben eine gute Gewöhnung. Und ich habe gedacht, ich möchte heute einfach mal so sagen, hey, nimm dir doch heute, wenn du ein bisschen Mühe hast mit Bibellesen, kannst du dir heute vorne, hey, ich starte heute eine neue Gewöhnungszeit. Und mit Bibellesen. Kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich lese jeden Tag ein Abschnittli. Vielleicht so 20 Verse. Du musst ja nicht ein riesiges Theater daraus machen und dann kannst du es nicht durchziehen, sondern fangst mit wenig an. 20 Verse zum Beispiel. Und wenn du merkst, ja, es ist schwierig für mich, schafft er einen Anreiz. Zum Beispiel kauft er doch eine neue Bibel. Vor ein paar Jahren hat mir meine Schwiegereltern, stell dir mal vor, an einem Pastor schenken die eine Bibel. Ich dachte, boah, das ist jetzt lustig. Ich habe erst etwa 12. Und das ist so cool gewesen, dass sie das gemacht haben. Weil ich die Übersetzung erstens mal nicht hatte. Und das hat einen neuen Anreiz gegeben, zum gehst du anders dran. Ist so eine gute, mit ein paar Infos dran. Und vielleicht würde ich das auch gut tun. Einfach mal eine neue Übersetzung vielleicht auch. Wenn du eine Beratung willst, kannst du nachher auf mich suchen, kann das 2-3 Tipps geben. Also das wäre auch durchaus eine Option. Genau, dass wir das Wort Gottes in uns wohnen lassen. Dann ein dritter Punkt, wir sollen Sorge tragen, also da geht es darum, die Bollwerke wegzusprengen. Ein dritter Punkt, wir sollen Sorge tragen zu unserer Gedankenwelt. 1. Petrus 1, Vers 13, da sagt der Petrus, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken. Ein klares, nüchternes Denken, weil ein Weg, mit Sehnsucht umzugehen, so Sehnsucht, weil man so anreissen und so, ist dem nachzuhängen in Tagträumen. Ich weiss nicht, wie das dir geht, aber ich habe schon als Kind habe ich mir jemanden vorgestellt, auch wie ich so irgendwelche heldenhafte Taten vollbringe, in der Schule zum Beispiel, und dann bin ich ein toller, aber auch als Erwachsener schon, auch nachher. Und ich habe mir schon lange angewöhnt, wenn so ein Tagtraum anfängt, das ist ja normalerweise nicht so, dann denkst du so, jetzt mache ich einen Tagtraum, jetzt tue ich ein bisschen geniessen und dann träumst du etwas so einen Tagtraum, sondern das passiert automatisch, das fängt an laufen, du willst es gar nicht unbedingt, dann fängt es an und ich habe mir angewöhnt, wenn ich merke, hey, da läuft etwas ab, willst du der Held sein, dann breche ich das gerade ab mit dem Gebet und sage, Jesus, bist du der Held? Das ist viel schleuer. Bist du der Held? Brich das ab. Es ist gefährlich, sich in Tagträumen bei Aktionen vorzustellen, die man sowieso nie machen will. Oder die völlig unrealistisch sind. Und warum? Weil man den Kontakt zur Realität verliert. Und man entfernt sich irgendwo auch von der Wahrheit. Wenn wir uns aber vorstellen, der Wahrheit nachzueifern, dann entzieht das der Bollwerk auch ein Stück in den Nährboden. Also ein klares, nüchternes Denken ohne Tagträume. Das ist ja auch einer von diesen Punkten. Und viertens, tun wir konkret, was der Predigtext sagt, da nehmen wir jeden Gedanken gefangen und unterstellen den Christus. Und üben wir beim ersten Auftauchen von einem Gedanken auch ein, dass wir das wie prüfen. Ist jetzt das wahr oder ist das ein blöder Gedanke? Dass wir das probieren einzuüben, dass man es wie auch deklariert, wie so ein Virus, oder, wo ein Computer aufpoppt, kommt gerade das Virenprogramm, macht Alarm. Dass bei uns der Alarm abgeht mit Sirene und roter Lampe. Hey, Moment, stopp, das ist kein guter Gedanke. Und dann stell Gottes Wahrheit drüber und sag, nein, ich brauche jetzt kein Trostpflasterli mit irgendwie Alkohol oder eine Menge Portion Süßes, um mich ein bisschen runterzufahren. Oder auch irgendwelche unguten Bilder im Internet. Ich brauche jetzt eine Portion Gemeinschaft mit Jesus. Und wieso nicht einfach mitten im Tag mal zwei, drei Verse lesen? Und die Bibel aufschlagen. Ohne jetzt gross, meine ich, jetzt lese ich eine Viertelstunde. So einfach mal zwei, drei Verse lesen. Einfach das Wort Gottes wohnen lassen. Und darum, fünftens, wenden wir uns umgehend an Gott und die höchste Instanz, die wir überhaupt haben, das ist Jesus. Und damit öffnen wir uns, unsere Gedanken seiner Wahrheit. Und so ziehen wir den Gurt von der Wahrheit wieder ein bisschen fester an, dass das Zeug hebt. Oder das haben sie hier angehört, die Soldaten, den Gurt, dass nicht das Gewand rumgeflattert ist und dann haben sie im Kampf es durch bekommen. Und so ist die Wahrheit auch für uns sehr wichtig. Wir klammern uns dann an Jesus und sagen uns selber, Jesus, du allein, du kannst mir Wert geben und du kannst meine Bedürfnisse stillen. Nicht in mir drin kann ich sein, du kannst meine Bedürfnisse stillen. Und so hanke ich mich jetzt an dich. Ich unterstelle mich deiner guten Herrschaft. Du gibst mir Frieden. Und was passiert dann? Ich glaube, immer mehr wird Philipper 4, Vers 7 passieren. Und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, mit euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Christus Jesus verbunden. Ihr Lieben, Jesus ist der Sieger. Der Sieger über das Böse. Und darum, bei ihm findest du Frieden. Bei ihm findest du auch eine Freiheit. Das ist die Wahrheit. Und jetzt kann es auch sein, dass so ein Bollwerk sich derart fest bei dir eingeprägt hat, eingraviert hat, dass der Leid da nicht rauskommst. Dass du vielleicht jemanden brauchst, eine dritte Person, vielleicht einen Seelsorger. Und ich möchte dir so fest machen, nimm das in Anspruch. Und wahrscheinlich, wenn du das wirklich nötig hast, dann hast du gerade Gedanken, die sagen, warum das nicht nötig ist. Das ist gerade das Zeichen, dass du das machen sollst. Genau. Weil das jetzt haben wir so von den Gedanken gehabt, oder? Wer hat Interesse, dass es nicht gut für dich kommst? Also, darum, lass dich nicht abhalten. Jesus ist Sieger. Amen. Ich möchte an dieser Stelle noch das Büchli vorstellen, einfach hinweisen, die Schritte zur Freiheit in Christus. Und ich lege ein paar Exemplare an, es sind nicht so viele. Und das ist jetzt kein Büchli zum Lesen, sondern zum Durchschaffen. Und wenn du den Eindruck hast, hey, ich möchte da ein bisschen mich vertiefen drin, dann nimm das noch ein Büchli. Und ideal ist es auch, wenn man das dann, also ein Kapitel durchschafft und mit jemandem bespricht. Vielleicht kann man es gleichzeitig machen oder einfach mit jemandem, der dann einem ein bisschen Gedanken teilt. Das wäre mega wertvoll. Und wenn es keinen mehr hat, kauft gerne mehr. Nehmt es nur dann, wenn ihr wirklich denkt, mal, ich gehe daran an. Und das würde ich euch sehr, sehr empfehlen. Ich möchte jetzt noch beten mit uns und möchte gerade eigentlich zuerst mit einer stillen Zeit, einfach einen Moment von der Ruhe anfangen, wo du selber dich kannst, etwas mitnehmen und sagen, hey, dem Punkt, den möchte ich jetzt weiter nachdenken in den kommenden Tagen. Und du dann nachher beten. Ihr dürft gerne auch die Augen zumachen, wenn es für euch gut ist, auch zum können da die Gedanken für euch kurz ein bisschen büscheln. Einen Moment von der Stille. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du uns lieb hast. Egal, wo wir stehen, wie wir unterwegs sind, egal, wo wir knurrt sind, du bist uns nahe und du hast uns lieb. Und danke, dass du auch uns ein Denken geschenkt hast. Es ist so etwas Geniales, dass wir denken können. Und gleichzeitig ist es auch so wichtig, dass unser Denken unter deiner Herrschaft steht, dass es nicht missbraucht werden kann. Und du siehst, dass wir alle zusammen da nicht perfekt unterwegs sind. Ja, du weißt, wo jedes steht. Und ich bitte dich fest, gib uns Mut, um unser Denken in deinem Licht zu überprüfen. Und auch Mut, Ungutes rauszulassen und anzuschauen, wenn es schmerzhaft ist unter Umständen. Aber dass wir können heil werden auch vom Denken her. Du uns bitte doch zeigen, wenn wir so Bollwerk haben. Du weißt auch, was wir vertragen mögen. Das muss ja nicht vielleicht alles aufs Mal sein, aber dass wir können wirklich einen guten Weg gehen. Schenke uns bitte Mut. Schenke uns auch gegenseitiges Miteinander, wo wir uns können helfen und ermutigen. Niemand von uns ist perfekt. Danke vielmals für deine grosse Geduld und für deine Liebe, die du uns erweisest. Amen.